Wir stehen in unserem Studium der messianischen Texte im Buch Jeremia. Wir haben uns das letzte Mal ausführlich mit dem Messias aus der Familie Davids, aus der Abstammungslinie Davids beschäftigt, im Zusammenhang mit Jeremia 23. Und wir haben auch gesehen in der jüngeren Vergangenheit, dass in Jeremia hauptsächlich die Prophetie auf den Messias das zweite Kommen im Auge hat. Aber es ist natürlich immer verbunden mit dem ersten Kommen. Wir haben in Jeremia 23 den König gefunden, den künftigen König. Aber wir haben gesehen, er wird ein Spross Davids sein. Und als solcher wurde der Herr Jesus natürlich vor 2000 Jahren, etwas mehr als 2000 Jahren, als Nachkomme Davids geboren. Aber König sein, das bezieht sich auf die Zukunft. In dem Zusammenhang können wir einfach ganz kurz noch weitere Stellen über das Herrschen dieses Sohnes Davids lesen, Jeremia 30. Liest jemand zunächst mal die Verse 7 bis 9?
Wehe, denn groß ist jener Tag, keiner ist wie er. Und es ist eine Zeit der Bedrängnis für Jakob, doch wird er aus ihr gerettet werden. Denn an jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr der Heerscharen, da zerbreche ich sein Joch von deinem Hals und zerreiße ich deine Stricke, und Fremde sollen ihn nicht mehr dienstbar machen, sondern sie werden dem Herrn, ihrem Gott, dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecke.
Jawohl, also hier wird über die Drangsal für Jakob gesprochen, Vers 7. Das ist das gleiche wie die große Drangsal in Matthäus 24, Vers 21, wo der Jesus sagt, das wird die schrecklichste Zeit sein seit Anfang der Schöpfung und es wird nie mehr so sein. Das bezieht sich auf die 3,5 Jahre, bevor der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit als König der Welt kommen wird. Und im Zentrum dieses Weltkonflikts wird eben Israel oder eben hier genannt Jakob stehen. Jakob, der Stammvater Israels, hat ja als Zweitnamen den Namen Israel. Und so wird das Volk, das von ihm abstammt, manchmal genannt Jakob, manchmal Israel. Und hier eben eine Zeit der Drangsal für Jakob. Israel wird in die größte Bedrängnis kommen, aber die Verheißung ist klar, doch wird er aus ihr gerettet werden. Und dieser Retter, er wird genannt in Vers 9, König David. Ihr König David. Nun haben wir aber gesehen in Jeremia 23,5, dieser König ist ein Spross Davids. Das heißt also, der Messias trägt den gleichen Namen wie der Stammvater David. Also König David, das ist nicht der König David vor 3000 Jahren, sondern eben sein Spross. Und wir haben ja gesehen, dass der Messias im Alten Testament viele Namen hat. Und das ist einer, König David. Das wird auch in der rabbinischen Literatur so verstanden, zum Beispiel im Kommentar Mezudat David, das ist ein rabbinischer Kommentar aus dem Mittelalter, sehr bedeutsam, zu Hosea 3, Vers 5, wo auch gesprochen wird über König David, wird erklärt, das ist der Messias. Also auch hier, König David, das ist der Messias. Ich habe gesagt, viele Namen gibt es für den Messias. Was wären, für diejenigen, die das noch nie gehört haben, was wären das zum Beispiel für Namen? Einfach so herausgegriffen. Spross, eben zum Beispiel Spross aus Davids Stamm. Jawohl, weiter.
Friedensfürst.
Sar Shalom in Jesaja 9, Vers 6. Und dort haben wir gerade noch drei weitere Doppelnamen. Ja, wunderbar Berater oder Ratgeber, ewig Vater, wörtlich Vater der Ewigkeit, ist ein Doppelname im Hebräischen, und, das wurde schon gesagt, Sar Shalom, Friedefürst und starker Gott, El Gibor. Ja, und so gibt es noch viele, viele Namen. Jeder Name drückt etwas über seine Person aus. Und da haben wir gerade gesehen, wenn schon diese Stelle angeführt wurde, Jesaja 9, Vers 6, dass der Messias eben nicht nur ein Mensch sein wird, ein Spross aus dem Stumpf von David, sondern wenn er El Gibor heißt, starker Gott, dann ist er auch Gott. Gott und Mensch in einer Person. Jetzt hier, ihr König David. Was heißt David auf Deutsch? Jawohl, einfach Geliebter. Ja, aber der Sinn ist natürlich Geliebter Gottes. Und der Herr Jesus wird ja im Neuen Testament genannt der Geliebte. Wo? Wie?
Geliebter Sohn.
Geliebter Sohn, dies ist mein geliebter Sohn. Aber jetzt der Geliebte, ganz wörtlich wie David, Epheser 1, Vers 7. Des Zusammenhangs wegen von Vers 5, Epheser 1, 5 bis 7. Liest jemand bitte vor.
Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade.
Jawohl, da haben wir den Ausdruck, in dem begnadigt hat, in dem Geliebten. Das ist eben ihr König David. Wenn wir schon gelesen haben da über diese Drangsal für Jakob, Jeremia 30, Vers 7, sollten wir vielleicht noch sehen, in welchem Zusammenhang das steht. Liest jemand noch dazu? Jeremia 30, Verse 1 bis 3.
Das Wort, das von dem Herrn zu Jeremia geschah. So spricht der Herr, der Gott Israels. Schreibe dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Denn siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da wende ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda, spricht der Herr. Und ich bringe sie in das Land zurück, das ich ihren Vätern gegeben habe, damit sie es in Besitz nehmen.
Jawohl. Also hier ab Kapitel 30 haben wir einen speziellen Teil in Jeremia, wo es um die Endzeitprophetie geht und eben über das Kommen des Messias als König beim zweiten Mal. Und hier wird also gerade in dieser Einleitung zu diesem größeren Abschnitt, der dann umfasst Kapitel 30, 31 und dann aber weitergeführt wird in auch in Kapitel 33, ja, bis und mit Kapitel 33, da wird also klar gemacht, es geht um die Zeit, in der das Schicksal des Volkes Israel eine Wende erfährt. Und das drückt sich aus, indem sie in dieser Zeit zurückkehren werden in ihr Land, aus der Zerstreuung. Und da merken wir natürlich, da sind wir direkt betroffen unserer Zeit. Das ist ja das Einzigartige, dass die Juden heimkehren in unserer Zeit nach fast 2000 Jahren Zerstreuung und Staatenlosigkeit unter den Völkern. Und das macht uns natürlich klar, aha, also diese Zeit der Drangsal für Jakob, die eine Zeit der Drangsal für die ganze Welt werden wird, die steht der Welt bevor. Und aber auch das eben ihr König David, den ich ihnen erwecken werde, der sie dann befreien wird aus dieser Drangsal. Dieses Kommen steht auch bevor. Aber sehen wir in Kapitel 30, Vers 9, wie das erste und das zweite Kommen eben zusammen, hier zusammen gesehen werden. Ihr König David, der wird eben König sein, aber der Satzteil, den ich ihnen erwecken werde, das hat Bezug auf seine Geburt vor über 2000 Jahren. So gehört das zusammen. Da wurde er erweckt und als König wird er kommen und Israel in der Zeit, in der sie zurückkehren aus allen Völkern in ihr Land, wo das Schicksal, das jüdische Schicksal eine Wende erfährt, dann kommt er eben zum zweiten Mal. Also auch da sehen wir, was wir schon immer wieder gesehen haben bei den früheren messianischen Prophezeiungen, also in den früheren Büchern der Bibel. Immer wieder wird das erste und zweite Kommen sehr direkt miteinander verbunden. Lesen wir dazu gerade noch aus dem gleichen Kapitel Vers 21. Wer liest?
Und ihr Fürst wird aus ihnen stammen und ihr Herrscher aus ihrer Mitte hervorgehen. Den will ich herzutreten lassen und er wird mir nahen. Denn wer ist es, der sein Herz hingibt, um zu mir zu nahen, spricht der Herr.
Noch Vers 22.
Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein.
Jawohl. Also auch hier wird wieder der Messias genannt, sein Herrlicher oder sein Fürst, je nach Übersetzung, und sein Herrscher. Und der kommt aus Israel, wird aus ihm sein, aus seiner Mitte hervorgehen. Das war eben vor 2000 Jahren. Da kam der Herr aus diesem Volk hervor, geboren in Bethlehem und dann aufgewachsen und lebend und wirkend inmitten dieses Volkes. Und das wird der zukünftige Herrscher sein, der nicht nur König, sondern noch ein anderes Amt haben wird nach dieser Stelle. Nämlich?
Priester.
Wo steht das Wort Priester? Es steht nicht da, aber?
Er wird mir nahen. Das ist wahrscheinlich gemeint.
Ja, also die Priester, die hatten die Aufgabe, Gott zu nahen im Heiligtum, eben ihm nahe zu kommen, bis ins Heilige, der hohe Priester an Yom Kippur bis ins Allerheiligste. Darum ist es ein priesterlicher Ausdruck und der Schluss war also korrekt. Als Priester. Und der Hebräerbrief nennt ja im Neuen Testament den Herrn Jesus 10-mal hohe Priester. Priester und König in einer Person. Und wenn wir jetzt weiterlesen in Kapitel 31, da wird der Messias beschrieben in einer noch weiteren Funktion. Lesen wir Vers 31, Vers 10.
Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde.
Jawohl, also hier haben wir wieder einen neuen Namen für den Messias.
Der Hirte.
Der Hirte, genau. Und als solcher ist der Herr Jesus schon bei seinem ersten Kommen erschienen, als Hirte. Da wird jetzt beschrieben als der Hirte, wenn er über Israel und die Welt regieren wird in der Zukunft. Aber schlagen wir auf, Johannes 10. Liest jemand ab Vers 10?
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit wir das Leben haben und den Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen.
Jawohl, also da haben wir den Herrn Jesus als Hirten, und zwar als den guten Hirten, der sein Leben lässt. Als guter Hirte hat er sich für seine Schafe, das heißt für die, die an ihn glauben, ihm nachfolgen, wie Schafe einem Hirten folgen, hat er sein Leben eingesetzt. Und dann Kapitel 10, Vers 27 bis 30 noch dazu.
Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins.
Jawohl, also hier sehen wir die Sicherheit, die Heilssicherheit der Schafe, des guten Hirten, absolute Sicherheit. Hier wird nicht nur gesagt, sie gehen nicht verloren, sondern die alte Elberfelder hat das nicht sperr gedruckt, weil im Griechischen das Wort nicht doppelt vorkommt. Es gibt zwei Wörter, u heißt nicht und me. Aber hier steht u me. Also auf Deutsch, wie soll man das übersetzen? Am besten eben mit Sperrdruck, sie gehen nicht verloren. Aber das ist auch noch nicht genug. Der Herr sagt, sie gehen nicht verloren, ewiglich. Und das ist auch noch nicht genug. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Auch das ist noch nicht genug, denn er sagt, und da ist auch der Vater, und niemand kann sie aus der Hand des Vaters rauben. Ja, und so sehen wir, es ist eben die gleiche Person, der Messias, der einst gekommen ist und der Messias, der kommen wird. Und das ist sehr wichtig, weil im Judentum ja die Lehre aufgekommen ist, es gäbe zwei Messias. Der Messias, Sohn Josefs, der leidet und stirbt, und der Messias, Sohn Davids, der herrscht als König auf Davids Thron. Aber es sind eben nicht zwei verschiedene Personen, sondern die gleiche Person. Zwei verschiedene Phasen seines Kommens. Einmal als der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe, und dann einmal der, wie Petrus es nennt in 1. Petrus 5, der Erzhirte, der Oberhirte, der kommen wird, um eben zu regieren über das Volk Israel und über alle Völker. Ja, und in dem Zusammenhang sollten wir jetzt in Kapitel 31 von Jeremia ab Vers 31 lesen. Denn dort haben wir wieder einen sehr direkten Bezug zum ersten Kommen Jesu. Könnte jemand am Mikrofon vorlesen, die Verse 31 bis 37?
Jeremia 31, Vers 31. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. So spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht der Herr, dann soll auch der Same Israels aufhören, alle Zeit ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. So spricht der Herr, wenn man den Himmel droben messen kann und die Grundfesten der Erde drunten zu erforschen vermag, so will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr.
Ja, bis dahin, danke. Ja, wovon wird hier gesprochen? Worum geht es in diesem Abschnitt? Um einen neuen Bund. Als Kontrast, als Gegensatz zu welchem früheren Bund? Ja, der Bund am Sinai, der Bund zur Zeit von Mose. Denn hier wird gesagt, nicht, Vers 32, nicht wie der Bund soll dieser neue Bund sein, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tage, Beyom, ist ein stehender Ausdruck, zu jener Zeit, in jener Epoche, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Also das ist der Bund, der nach dem Auszug aus Ägypten geschlossen wurde, am Sinai, 2. Mose 19. Diesen Bund hatte Gott geschlossen, mit wem? Es ist zwar eine simple Frage, aber ganz wichtig. Ja? Mit Israel. Also nicht mit der ganzen Welt. Das ist wichtig, weil dann 2. Mose 19 wird dieser Bund geschlossen. Und dann 2. Mose 20 verkündet Gott mündlich die 10 Gebote. Und später muss Mose die schriftlich auf dem Berg in Empfang nehmen. Das war gewissermaßen das Zeugnis dieses Bundes mit Israel. Und das ist eben sehr wichtig, dass man daran festhält, das war der Bund mit Israel, nicht mit der Welt. Denn in diesem Bund finden wir zum ersten Mal das Schabbatgebot. Gott sagt in den 10 Geboten, dass Gedenke des Sabbats, eben dass er als Ruhetag beachtet werden sollte. Und wenn heute natürlich Leute sich auf die 10 Gebote berufen und sagen, eigentlich sollten wir den Sabbat halten, dann kann man sie ganz einfach widerlegen. Das stimmt nicht. Wem wurde dieses Gebot gegeben? Israel. Darum habe ich eben diese simple Frage gestellt, mit wem wurde dieser Bund am Sinai geschlossen? Mit Israel. Also dann kann man nicht irgendwer, der nicht ein Israelit ist, unter dieses Gesetz und das Schabbatgebot stellen. Und im Neuen Testament für die Gemeinde gibt es kein Schabbatgebot. Also kann man die Adventisten und neuerdings eben immer mehr kleinere Splittergruppen, die diese Dinge behaupten, kann man ganz klar widerlegen. Es gibt kein Schabbatgebot für die Gemeinde. Das heißt nicht, dass der Sabbat nichts Wichtiges wäre, aber er ist für das Volk Israel gegeben. Nun wird aber hier erklärt, dass dieser alte Bund mit Israel ersetzt werden soll durch einen neuen. Und zwar warum? Ja, Vers, wo steht das? 32 am Schluss, welchen meinen Bund sie gebrochen haben. Und dann wird noch deutlich, dieser Bund war eigentlich was für ein Bund? Ein Ehebund. Gott hat Israel geheiratet. Aber sie haben Ehebruch begangen. Und darum wird ja auch der Götzendienst im Alten Testament sehr oft als Hurerei bezeichnet. Eben die 10 Gebote beginnen ja damit: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das zweite Gebot ist ein ausdrückliches Verbot der Verehrung von Bildern. Und dadurch, dass Israel begonnen hat, auch nach diesem Bund, eben verschiedene Götter der umliegenden Völker zu verehren und ihre Bilder übernommen hat, damit hat Israel Ehebruch begangen. Und so haben sie im Grundsatz diesen Ehebund gebrochen. Und nun sagt Gott also, ich werde einen Bund auf einer ganz neuen, in einer ganz neuen Art schließen. Ja, und jetzt noch wichtig, mit wem schließen? Mit wem soll dieser neue Bund geschlossen werden? Wo steht das?
Israel und Juda.
Jawohl, wo steht das?
Vers 31.
Ja, das müssen wirklich alle sehen. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, Vers 31, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen werde. Warum diese Unterscheidung? Was ist das Haus Israel, was ist das Haus Juda?
Juda war Südreich und Israel Nordreich.
Jawohl, das Südreich, das ist ja, die beiden Reiche haben sich nach dem Tod von Salomo gespalten. Das Südreich umfasste die Stämme
Juda
und Benjamin und natürlich auch Levi. Die Leviten hatten ja nicht einen Erbbesitz, nur bestimmte Städte und das Land darum herum. Sie waren in ganz Israel zerstreut, aber da gehörte auch Levi mit dazu. Und das Nordreich Israel umfasste die
restlichen Stämme.
Ja, die 10 Stämme. Das wird ja jeweils unterschieden zwischen den 10 und den 2 Stämmen, aber eben auch bei den 2 Stämmen war eben Levi mit vertreten und auch im Norden. Aber wichtig ist noch Folgendes, dass bereits nach der Spaltung ein ganz wichtiger Prozess eingesetzt hatte. Ich kann das kurz zeigen in 1. Könige. Nein, schon früher. Was meinst du in 1621? Nein, das war nochmals eine Teilung, noch eine Spaltung der 10 Stämme. Nein, sondern also schlagen wir auf in 2. Ja, 2. Chroniker. Ist das 2. Chroniker 11 in der Parallelstelle. Vers 16 ist es, ja, genau. 2. Chroniker 11, 16. Das ist also gerade in der Zeit der Spaltung. Wer liest vor?
Und ihnen folgten aus allen Stämmen Israels die, die ihr Herz darauf richteten, den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Sie kamen nach Jerusalem, um dem Herrn, dem Gott ihrer Väter, zu opfern.
Jawohl. Also von Anfang an gab es Überläufer aus allen 10 Stämmen in den Süden. Und das hat sich dann auch weiter fortgesetzt, auch in Kapitel 15. Können wir das kurz aufschlagen? Das ist dann schon unter einem späteren König, unter König Asa, auch ein Nachkomme von David. Vorhin hatten wir die Zeit von Rehabiam, jetzt bei Asa, 2. Chroniker 15, 9.
Und er versammelte ganz Juda und Benjamin und die Fremdlinge bei ihnen. aus Ephraim, Manasse und Simeon. Denn eine große Zahl von Leuten lief aus Israel zu ihm über, als sie sahen, dass der Herr, sein Gott, mit ihm war.
Jawohl, also da haben wir nochmals einen Überläuferschub. Und ausdrücklich werden erwähnt die Stämme Ephraim, Manasse und eben Simeon. Und noch später unter König Hiskia finden wir nochmals einen Schub. 2. Chroniker 30. Da hat Hiskia vom Südreich aus eine Einladung weitergegeben an die 10 Stämme, nach Jerusalem zu kommen. Wer liest 30, Vers 10?
Und die Läufer zogen von Stadt zu Stadt durch das Land Ephraim und Manasse und bis nach Sebulon. Aber man verlachte und verspottete sie. Nur einige Männer von Asser und Manasse und von Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem.
Jawohl, also hier haben wir nochmals ausdrücklich Stämme erwähnt. Neben Manasse und Ephraim und Simeon haben wir zusätzlich hier Asser und Sebulon. Aber die erste Stelle in Kapitel 11 hat schon deutlich gemacht, aus allen Stämmen sind sie gekommen. Und das bedeutet eben, dass in der späteren Zeit im Südreich Juda eine Minderheit aller 12 Stämme da war. Und auch zur Zeit des Herrn Jesus gab es alle 12 Stämme im Land. Darum war ja auch die Prophetin Hanna, Lukas 2, aus dem Stamm Aser. Das braucht einen nicht zu überraschen. Und Paulus sagt vor Agrippa in Apostelgeschichte 26, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht, gemeint ist, im Tempel zu Jerusalem. Und der Jakobusbrief, der sich an messiasgläubige Juden richtete, beginnt mit Jakobus, Knecht Gottes, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Also hat er das ganze Volk im Auge. Und nun, hier wird also gesagt in Jeremia 31, dieser neue Bund wird geschlossen mit allen 12 Stämmen, aber Israels. Ganz eindeutig geht es um Israel. Das heißt also, der neue Bund wird nicht geschlossen mit der ganzen Welt, wird auch nicht geschlossen mit der Gemeinde. Das ist vielleicht ein Schock für manche. Dachten, ja, wir sind doch, der neue Bund ist mit der Gemeinde geschlossen. Aber da muss man gelassen zurückfragen, ja, wo steht das? Es gibt keine einzige Stelle, die das besagt. Aber wir werden schon noch sehen, welche große Bedeutung der neue Bund trotzdem hat für die Gemeinde. Aber schauen wir zunächst nochmals nach, was wir schon längst gelesen hatten in Jesaja. Wir gehen nochmals zurück zu dieser messianischen Prophetie in Jesaja 41. Lesen wir zunächst nochmal Vers 1, damit ganz klar ist, hier geht es um den Messias. Wer liest aus diesem Gottesknecht-Gedicht? Vers 1. Nicht 41, 42. 1. Siehe.
Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird den Nationen das Recht kundtun.
Jawohl, da geht es ganz klar um das erste Kommen des Herrn Jesus. Wird dann auch erklärt im Vers 2, er wird kein Revolutionär sein. Lies gerade noch Vers 2.
Das Recht
Jawohl. Und jetzt dazu Vers 6. Jawohl, und da haben wir es. Welche Verheißung?
Licht der Nationen.
Ja, aber da steht noch nicht, das ist aber nichts mit einem Bund. Ja, zwei Dinge sind es. Ich setze dich zum Bund des Volkes und zum Licht der Nationen. Das heißt, er soll den neuen Bund schaffen für das Volk Israel und er soll gleichzeitig das Licht sein für alle Völker der Welt, für alle Nationen. Aber es sind zwei verschiedene Dinge. Und wenn wir jetzt zu den Evangelien gehen, da sehen wir, wo der Herr Jesus diesen neuen Bund gegründet hat. Matthäus 27, da finden wir das letzte Passa. Matthäus 26, das letzte Passa, das der Herr mit den Jüngern gefeiert hatte. Lesen wir dort Matthäus 26, 26 bis 30.
Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg.
Jawohl. Also hier erklärt der Jesus den Kelch. Das war ja der dritte Kelch von den vier Kelchen am Passa, der Kos Bracha. So nennt man ihn im Judentum. Der dritte Kelch ist der Kelch der Segnung. Und aus diesem hat der Herr Jesus den Abendmahlskelch gemacht. Darum wird ja in 1. Korinther 10 dann auch, wo Paulus über das Abendmahl spricht, wird erklärt, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das ist genau die Übersetzung von Kos Bracha. Der Kelch der Segnung, das war der dritte Kelch des Passas. Und der Jesus erklärt also die Bedeutung hier, wie? In Matthäus 26?
Das ist mein Blut, das des neuen Bundes.
Jawohl. Und zwar eben wichtig, das des neuen Bundes, wird klar gesagt. Vielleicht ist es nicht in allen Übersetzungen drin, stimmt das? Das neu? Sollte aber drin sein. Der Mehrheitstext bestätigt ganz klar das neu. Es ist der neue Bund in seinem Blut. Und für wen wird dieses Blut vergossen?
Für viele.
Für viele. Warum steht nicht für alle?
Nur für die, die an ihn glauben.
Ja, genau. Wir lesen zwar, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und das heißt wirklich alle Menschen. Gott will keinen einzigen Menschen vom Heil ausschließen. Aber letztlich kommt das Werk des Herrn Jesus nur denen zugute, die es im Glauben annehmen. Und darum sagt der Herr, viele. Also es ist für alle ist es angeboten, aber darum steht auch in 1. Timotheus 2, Vers 4, denn dieses ist wohl gut und annehmlich vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann wird gesagt, dass der Herr Jesus sich gegeben hat als Lösegeld für Steht viele? Steht viele? Ja, dann schlagen wir auf. Erste Timotheus 2, Vers 4 bis 6. Liest jemand vor? Es geht in dem Zusammenhang um das Beten in der Gemeinde für alle Menschen, wird gesagt, Vers 1. Und warum soll man für alle Menschen beten? Vers 3 sagt:
Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott.
Weiter.
Welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen?
Noch bis Vers 6.
Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit.
Jawohl. Ja. Ihr habt alle falsch zitiert. Also ich meine die, die etwas gesagt haben. Woher kommt das, dieses falsche Zitat? Es war eben ein Zitat aus einer anderen Stelle. An dieser Stelle, 1. Timotheus 2, steht Lösegeld für alle, und in Markus 10, Vers 45, dort steht das andere. Ihr habt einfach die falsche Bibelstelle am falschen Ort zitiert. Markus 10, Vers 45.
Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele.
Ja. Verpannt, dieser Unterschied. Für alle, für viele. Ich mag mich noch erinnern, ich glaube, ich war Teenager und habe mir gesagt, also, was steht da im Grundtext? Und tatsächlich, das Wort für ist nicht dasselbe in beiden Stellen. Einmal haben wir anti, das heißt auch für, und einmal haben wir hyper. Anti heißt anstelle von. Ich glaube, wir kennen wahrscheinlich eher die Bedeutung gegen. Anti heißt auch gegen oder anstelle von. In Matthäus 2, da wird ein Sohn von Herodes, der gestorben war, wird ein Sohn König, dann heißt es an seiner Stadt. Und dort steht an seiner Stadt anti, also anstelle von dem Vater. Und so versteht man übrigens auch den Ausdruck Antichrist besser. Das ist einerseits der, der gegen Christus ist, aber auch der, der sich an seine Stelle setzt und sagt, er sei der Christus, der Messias. Ja, und in einer Stelle haben wir also anti, anstelle von, und in der anderen Stelle haben wir hyper, das heißt im Blick auf. Jetzt ist die Frage, an welcher Stelle steht was? Ich habe nichts gesagt, ihr könnt jetzt raten.
In Timotheus steht hyper.
Und in Markus anti, und es stimmt. Also die Aussage ist die, dass der Herr Jesus gekommen ist und hat sein Leben hingegeben im Blick auf alle Menschen. Keiner sollte ausgeschlossen werden. Und darum muss auch die frohe Botschaft allen Menschen angeboten werden. Aber der Mensch hat die Möglichkeit, das Heil in Christus abzulehnen, daran vorbeizugehen, und er wird verloren gehen. Und so ist dieses Lösegeld dann wirklich nur anstelle von denen, die glauben. Und das sind viele. Aber eben, kommen wir zurück zu Matthäus 26. Der Herr Jesus sagt also, das Blut des neuen Bundes wird vergossen für viele. Und damit ist nicht gemeint nur für Israel, sondern für die, im Blick auf die ganze Welt, für alle, aus allen Völkern, die zum Glauben kommen. Nun dürfen wir aber das nicht verwechseln und sagen, aha, dann wird der neue Bund geschlossen mit allen Menschen. Nein, die Bibel sagt, dieser Bund wird geschlossen mit Israel, aber diese Segnung, die aus dem Blut des neuen Bundes hervorfließt, die kommt allen Menschen zugute, die glauben. Also die Segnung des neuen Bundes kommt allen zugute, aber der Bund selber wird mit Israel geschlossen. Das ist ein Unterschied. Und jetzt gehen wir zurück zu zu Jeremia 31.
Dass die Gemeinde wäre ein Nutznießer, kann man das so sagen?
Ja, genau. Dass also die Segnungen des neuen Bundes, die hat die Gemeinde vollständig. Werden wir gleich sehen. Jetzt haben wir erstmal einen Punkt gesehen, das Blut. Nicht wahr, schon damals beim ersten Bund, wenn man liest, 2. Mose 19, 20, 21 und so weiter, sieht man, wie Mose Opfer geschlachtet hat, das Blut fließen musste. Zur Besiegelung des alten Bundes musste Blut fließen. Und so eben auch zur Besiegelung des neuen Bundes, aber noch nicht einfach Tierblut, das eigentlich nur symbolisch ist, sondern das Blut des Messias, das wirklich Sünden wegtut. Ja.
Aber dieser neue Bund ist ja noch gar nicht vollzogen.
Ja, was machen wir jetzt damit? Das ist korrekt. Wann wird der vollzogen? Offiziell geschlossen. Ja, genau. Also in Jeremia 31 geht es im Zusammenhang um die Zeit, wenn der Jesus wiederkommen wird und Israel eine vollständige Erneuerung und Wiederherstellung erfährt. Ganz genau. Also, können wir jetzt daraus schließen, die Grundlage des neuen Bundes wurde gelegt beim ersten Kommen des Messias. Und der offizielle Bundesschluss mit Israel wird vollzogen bei seinem zweiten Kommen. Und dazwischen ist die Zeit der Gemeinde. Die Zeit, in der auch die frohe Botschaft allen Nationen der Welt verkündigt wurde. Und alle, die zum Glauben gekommen sind, all diese Millionen von Menschen aus allen Völkern, die haben den Segen des neuen Bundes erhalten. Aber korrekt, Der offizielle Schluss wird vollzogen am Anfang des tausendjährigen Friedensreiches. Aber die Grundlage wurde schon gelegt, das Blut des Bundes ist geflossen und der Segen des neuen Bundes ist komplett da. Ja, und jetzt wollen wir anschauen, was sind die Segnungen dieses neuen Bundes? Vers 33. Gehen wir Punkt für Punkt durch. Erster Segen. Wie wird ja erklärt? Dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel machen werde. Und jetzt wird erklärt, was beinhaltet dieser Bund? Erstens?
Das Gesetz wird in ihr Herz hineingeprägt.
Genau. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Wie könnte man diesen Vorgang mit ganz anderen Worten umschreiben?
Wiedergeburt.
Das ist die Wiedergeburt. Also Gott gibt sein Wort ins Innere des Menschen hinein. Das geschieht genau bei der Wiedergeburt. Die Wiedergeburt ist eigentlich der Empfang des Lebens aus Gott, das der Herr Jesus selber ist. Nicht wahr? In Johannes 14, Vers 6 sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in Johannes 3, Vers 16 lesen wir, auf dass jeder, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. In Gegenwartsform habe, nicht haben wird. Also der Empfang des Lebens aus Gott, des Herrn Jesus, das bedeutet Wiedergeburt. Leben aus Gott bekommen, als das ewige Leben als gegenwärtigen Besitz. Und das beinhaltet, dass eben das Gesetz Gottes dann im Innern des Menschen ist. Diese neue Natur, eben das Leben aus Gott, will nur das, was Gott will. Darum steht in 1. Johannes 5, können wir das kurz aufschlagen, you 1. Johannes 5. Verse 3 und 4. Aber nehmen wir schon Vers 1 dazu.
Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren.
Jawohl, und dann Vers 3. Jawohl. Also das ist sehr beeindruckend, nicht wahr, wenn man das so liest. Und seine Gebote sind nicht schwer. Wie soll man das verstehen? Ganz einfach. Das Leben aus Gott ist die Kraft im Gläubigen, jetzt tun zu können, was Gott gefällt, was seinen Geboten entspricht. Und dieses neue Leben will gar nichts anderes, als Gott zu gehorchen und das zu tun. Und dann kann man sagen, seine Gebote sind nicht schwer. Aber der Römerbrief macht klar, dass der Mensch, der zum Glauben kommt, gerechtfertigt wird aus Glauben, immer noch die Sünde in sich hat. Also die sündige Natur, die wir von Adam her vererbt haben, über alle Generationen hinweg. Diese sündige Natur ist immer noch im Gläubigen drin. Es wird auch genannt das Fleisch. Damit ist nicht gemeint der menschliche Körper, dass der minderwertig wäre, aber in diesem Körper ist diese sündige Natur vorhanden. Und so entsteht eben ein Konflikt zwischen dem neuen Leben und der sündigen Natur. Dieser Konflikt wird ja ganz eindrücklich in Römer 7 beschrieben, wo Paulus sagt, er habe Wohlgefallen am Gesetz Gottes, nach dem inneren Menschen. Und er möchte tun, was Gott will, aber er vollbringt es nicht. Aber die Stelle ist so geschrieben, wenn man einmal betont, wie oft da steht, ich, mich, mein, merkt man, es dreht sich alles nur um sich selber. Und da verzweifelt er und sagt schließlich, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes, ich elender Mensch? Wer wird mich retten? Und dann heißt es, ich danke Gott durch Jesus Christus. Plötzlich wird der Blick von sich selber gerichtet auf den Herrn Jesus, auf Gott. Und dann kommt Römer 8, dieses Kapitel über all die Segnungen des Glaubens. Da wird eine ganz neue Sicht eröffnet, wenn man aufhört, sich immer um sich selbst zu drehen, um sich mit sich selber zu beschäftigen. Natürlich, die moderne Psychologie, die säkulare Psychologie betont eben in sich selber hineinschauen und in sich hineinhorchen und so weiter, ist genau das Falsche. Wir müssen endlich von uns wegkommen. Das tun wir ja sowieso von Natur. Da brauchen wir keine Psychologie, die uns sagt, wir sollen in uns hineinhorchen. Das machen wir eh. Sondern wir müssen von uns wegkommen und eben das neue Leben in uns wirken lassen. Und dann gilt, und seine Gebote sind nicht schwer. Denn so hat Gott seine Gebote, sein Gesetz ins Innere hineingelegt, ins Herz hineingeschrieben. Also das ist der erste Segen, Wiedergeburt. Ja, war das denn damals nicht auch so beim ersten Bund am Sinai? Ja, die Gesetze wurden schon auch geschrieben, aber nicht in die Herzen, sondern auf zwei steinernen Tafeln. Das ist der große Unterschied. Es war nicht im Herzen, es war da. Das heißt also, das Volk Israel, das ja aus Ägypten ausgezogen war, der große Teil oder der größte Teil war gar nicht bekehrt. Das war einfach ein Volk. Wie alle anderen Völker, aber ein Volk, das Gott auserwählt hat und dem Gott seine Gebote gegeben hat und gesagt hat, das ist es, was meine Anforderungen sind. Und dieses Volk musste kennenlernen, sich selber kennenlernen, dass sie gar nicht fähig sind, von sich aus diese Gebote zu tun. Und darum war das Gesetz eben, wie Galater 3 sagt, unser Pädagoge auf Christus hin. Dieses Gesetz sollte Israel zeigen, wir brauchen wirklich den Messias als Erlöser. so sollte dieses Gesetz eben zum Messias hinführen, aber dieser erste Bund konnte nichts zur Vollendung bringen. Das war eigentlich von Anfang an klar. Denn es richtete sich nicht an ein wiedergeborenes Volk, sondern ein natürliches Volk. Natürlich, Mose war wiedergeboren, Miriam, Aaron und, Josua und Kaleb, kein Zweifel. Aber die Masse war nicht wiedergeboren. Und beim neuen Bund geht es darum, dass Gott diesen Bund schließt mit dem Volk Israel, das aber wiedergeboren wird. Davon mehr nach der Pause. Wir fahren jetzt weiter und machen die Verknüpfung von Jeremia 31 mit Hebräer 8. Und da sehen wir, wie wichtig diese Stelle eben ist unter den messianischen Prophezeiungen. Im Hebräerbrief, der ja eben an Hebräer, an messiasgläubige Juden geschrieben wurde, vor bald 2000 Jahren, wird diese Stelle aufgenommen und gleich ausgelegt. Lesen wir dazu Hebräer 8, Verse 3 bis 13. Könnte jemand am Mikrofon vorlesen? Hebräer 8, Verse 3 bis 13.
Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Daher muss auch dieser etwas haben, was er darbringen kann. Wenn er sich nämlich auf Erden befände, so wäre er nicht einmal Priester, weil hier die Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben, und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn, denn es werden sie mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten, und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Indem er sagt, einen neuen, hat er den ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden.
Danke. Also das ist eine ganz großartige Auslegung des Heiligen Geistes von dieser Stelle in Jeremia 31. Und man lernt hier auch, wie man die Bibel auslegen soll. Übrigens, wer hat den Hebräerbrief geschrieben? Da würden viele aufschreien. Diese ganz klare Antwort. Jemand sagt, nicht sicher. Ja, und woher kommt dann die Antwort Paulus?
Weil Sie das mal gesagt haben.
Ach so, das... Das reicht nicht. Aber hätten Sie doch gesagt, weil Petrus es gesagt hat. Das wäre eine ganz andere Antwort. 2. Petrus 3. Ich muss erklären, während man aufschlägt. Die beiden Petrusbriefe wurden an die gleichen Adressaten verschickt. Und am Anfang des ersten Briefes steht Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Der Begriff Zerstreuung, griechisch Diaspora, ist ein Fachausdruck für Juden im Ausland. Also, er hatte das an Juden geschickt, in der Zerstreuung, in der Diaspora, in diesen verschiedenen Provinzen der heutigen Türkei. Auch der zweite Brief wird an die gleichen Leute geschrieben, denn 2. Petrus 3, Vers 1 sagt, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch. Also ist klar, die Petrusbriefe waren Rundschreiben, nicht an eine Gemeinde gerichtet, sondern an ein Rundschreiben an Hebräer, an Juden. Nun, 2. Petrus 3, Vers 15, bitte. Lies das jemand vor? Bis und mit 16.
Und seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben.
Hier spricht Petrus über Paulus. Und er sagt, dass Paulus ihnen einen Brief geschrieben habe. So wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Also müsste es einen Brief geben, ein Rundschreiben an messiasgläubige Juden von Paulus. Ja. Da könnte jemand sagen, ja gut, hat er wohl gemacht, aber dieser Brief ist nicht überliefert. Nun sagt er aber, Paulus hat also diesen Brief nach der ihm gegebenen Weisheit geschrieben und dann spricht er noch über die anderen Briefe. Wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften. Die Schriften, das ist ein fester Ausdruck für die Bücher der Bibel. Für die Heilige Schrift. Also dieser Brief, zusammen mit den anderen Briefen, die sind alle schwer zu verstehen, die werden aber von Unwissenden und Unbefestigten verdreht, wie auch die übrigen Schriften. Das heißt also, dieser Brief muss auch zu den Schriften gehören. Und wir haben im Neuen Testament 13 Paulusbriefe, aber keiner von denen richtet sich als Rundschreiben an Juden. Dann gibt es auch ein 14. Buch, der Hebräerbrief. Und das ist ein Schreiben an Juden gerichtet und nicht an eine örtliche Gemeinde. Und damit erklärt Petrus, ja, der Hebräerbrief, der ist von Paulus. Und weiter sagt er, und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, wie auch unser Bruder Paulus euch geschrieben hat. Also in diesem Brief von Paulus an Juden müsste die Rede sein von Gottes Geduld, die wartet und noch Chance gibt zur Rettung. Ja, der Hebräerbrief, wie ein Refrain geht das hindurch, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Und dann wieder, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Und er legt dieses heute aus und zeigt, es gibt unter euch Leute, die bei denen ist nicht klar, ob die echt bekehrt sind. Aber jetzt ist noch die Gelegenheit, ganz durchzudringen. Das ist genau das Thema im Hebräerbrief. Und was eben auch auffällt im Hebräerbrief, das ist ein ausgesprochener Auslegungsbrief. Und da wird darum umso mehr diese Weisheit der Bibelauslegung, der Bibelerkenntnis des Schreibers, wird da deutlich. Und genau das wird hier hervorgehoben. Nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Und diese Weisheit sehen wir gerade so schön illustriert an der Auslegung von Jeremia 31, 31. Nämlich, diese Feststellung ist doch einfach treffend. Die Auslegung ist ganz kurz, nur ein paar Worte sind das. Aber er sagt, hier wird gesprochen in tadelnder Weise über den Bund vom Sinai. Ja? Denn in Jeremia steht eben, ich werde einen neuen Bund machen, nicht so wie der Bund vom Sinai. Also da wird der Bund vom Sinai wird quasi tadelnd hingestellt als etwas, das nicht vollendet, zur Vollendung führt. Und wir haben ja schon gesehen, das musste ja so sein. Das Ziel des Bundes vom Sinai war, Israel zu zeigen, ihr braucht einen Erlöser. Aber das sollte nicht die Vollendung sein. Und dann erklärt Paulus, und übrigens steht in Jeremia 31, ein neuer Bund. Aber mit diesem Ausdruck neuer Bund wird der erste Bund vom Sinai automatisch alt gemacht. Und das steht im Alten Testament, diese Stelle. Das ist so großartig. Man merkt umso mehr, was dahinter steckt, wenn man bedenkt, im Gespräch mit orthodoxen Juden sollte man nie vom Alten Testament sprechen. Das ist für sie jedes Mal ein Angriff, eine Verletzung, eine Abwertung. Wie wenn das alt und nichts mehr wert wäre, das eben der erste Teil der Bibel. Aber für sie ist das ja die ganze Bibel. Und so sollte man sagen, Tanach. Das ist der normale Ausdruck im Judentum, ist die Abkürzung für Torah, en Nevi'im und Ketuvim, Gesetz, Propheten und die übrigen Schriften. So wie das im Neuen Testament auch genannt wird, das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Also, sollte man einfach vom Tanach sprechen. Aber im Gespräch sollte man dann auf Jeremia 31 kommen und sagen, aber eigenartig, warum spricht Jeremia über einen neuen Bund? Das heißt also, das in Verbindung mit dem Sinai und die Torah vom Sinai, das war nicht das Letzte. Sonst hätte ja Gott nicht über einen neuen Bund gesprochen. Die Logik ist so verblüffend, nicht wahr? Und dann wird auch erklärt, ja, Vers 13, indem er sagt, einen neuen hat er den ersten alt gemacht. Was aber alt wird und veraltet, ist dem Verschwinden nahe. Leuchtet alles ein. Und 8 Jahre nach dem Hebräerbrief wurde Jerusalem zerstört, der Tempel und der Opferdienst nahm ein Ende. All die Opfer in Verbindung mit der Torah wurden dem Judentum weggenommen. Und bis heute ist es ein Volk ohne Schlachtopfer. Durch den Verlust des Tempels im Jahr 70 wurde es verunmöglicht, einen Drittel der Torah überhaupt praktisch umzusetzen. Denn ein Drittel aller Gebote der Torah sind mit dem Tempeldienst verbunden und wurden waren nicht mehr praktikabel. Also was da geschah im Jahr 70, das war wie eine Herz-Heraus-Operation. Da wurde das Judentum in dem Sinn wie verstümmelt durch die Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Aber 8 Jahre vorher sagt Paulus, ja, Jeremia sagt, ein neuer Bund. Nun ist der Herr Jesus gekommen, er ist gestorben, hat sein Blut gegeben, das Blut des neuen Bundes. Und das ist eben ein, sagt er, ein, wie nennt er diesen Bund? Nicht nur neu, sondern, ja?
Einen besseren
Bund und nochmals etwas über die Verheißungen dieses Bundes, neuen Bundes. Bessere Verheißungen. Alles besser. Ja, und jetzt eben gehen wir ein auf die 4 Punkte, die 4 Segnungen des neuen Bundes. In Hebräer 8, Vers 10 hatten wir, indem ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe, werde ich sie auf ihre Herzen schreiben. Da haben wir gesehen, das ist Wiedergeburt. 2. Segnung. Jawohl, und Sie? zum Volk. Also es gibt eine feste Beziehung mit Gott. Als Gott und sein Volk. Und genau das hat die Gemeinde auch bekommen. Die Gemeinde ist Gottes Volk, das himmlische Volk Gottes. In Titus 3, aber lassen wir Hebräer 8 offen. Titus 3, Vers 14 lesen wir. Vielleicht des Zusammenhangs wegen gerade von Vers 11. Titus 2, Vers 11 ist es. 2. 11 bis 14. Wer liest am Mikrofon?
Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen.
Darf ich mal stoppen? Da sehen wir also das Kommen des Herrn Jesus vor 2000 Jahren in Gnade. Alle Menschen sind im Blickfeld. Weiter.
Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit.
Jawohl, also wir haben Vers 11, das Kommen des Herrn Jesus vor 2011 Jahren. Und dann haben wir hier die gegenwärtige Zeit, wo wir gottgemäß leben sollen. Und jetzt kommt die Zukunft, Vers 13.
Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus.
Jawohl, das ist das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit in der Zukunft. Vers 14.
Der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun.
Jawohl, also darum ging es mir, um diesen Ausdruck, ein Eigentumsvolk. Übrigens sehen wir auch im Neuen Testament, wie das Erste und das Zweite Kommen so direkt innerhalb von wenigen Sätzen behandelt. Und eben die Gemeinde wurde jetzt dieses Eigentumsvolk. Aber dazu gehören eben Menschen aus allen Völkern. Stämmen, Völkern und Nationen. Gut, aber es ist, wir haben diesen Segen, ein Volk Gottes zu sein. Dritte Segnung.
Alle erkennen den Herrn.
Jawohl. Gottes Erkenntnis. Das ist ein dritter Segen. Und Gott kennen heißt leben. Der Herr Jesus sagt in Johannes 17, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Dies ist das Leben. Der Inhalt des ewigen Lebens ist diese Erkenntnis Gottes, des Vaters und des Sohnes. Und dann weiter, vierte Segnung.
Ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken.
Jawohl, das ist eine völlige Vergebung. Nicht wahr? Das Problem unter dem ersten Bund war dieses: Wenn man gesündigt hatte, konnte man Opfer bringen. Und diese Opfer waren für die vergangenen Sünden. Aber dann ging es nach diesem Opfer wieder mit Sünden weiter. Und man musste wieder ein Opfer bringen. Und dann wieder ein Opfer. Und für das ganze Volk am Yom Kippur wurde, am großen Versöhnungstag im Herbst, wurde für das vergangene Jahr Sühnung getan. Und dann begann das neue Jahr und wieder neue Schuld. Muss man wieder warten, bis Oktober kommt mit Yom Kippur. Und dann Jahr für Jahr das Gleiche. Das heißt, man kam nie zur Ruhe. Und wenn man die Propheten liest im Alten Testament, wird immer wieder gesprochen, wie Gott eben dann in der Zeit, wenn der Messias kommt als König, wird er seinem Volk vergeben und wird seine Schuld auslöschen. Er wird sie in die Tiefen des Meeres versenken. Oder in Jesaja, das war Micha 7, in Jesaja, ich werde, dass Gott sie tilgt wie einen Nebel. Im Herbstmorgen, alles ist voller Nebel. Und Nachmittag, alles weg. Das ist die Illustration. Völlige Vergebung, keine Spur mehr von Sünden. Und hier im Neuen Bund wird das gesagt, eine völlige Vergebung, Gott wird nicht mehr der Schuld gedenken. Und zwar ist es eben folgender Gedanke, der Herr Jesus hat ja am Kreuz von Golgatha nicht nur Sünden, die in der Vergangenheit geschehen waren, gesühnt, sondern auch im Voraus, im Blick auf all die, die glauben würden in der Zukunft. Und damit ist für uns klar, wenn, sagen wir, wenn man geboren ist 1958 und hat sich mit 1968 bekehrt, war klar, der Herr Jesus hat alle Sünden in den 10 Jahren des Lebens gelöscht. Ja, und dann? Ja. Jetzt ist man ein bisschen älter, waren wir 53. Was ist dann mit diesen Sünden von der Bekehrung bis 53? Hat er auch gelöscht. Ja gut, aber was ist dann von 53 bis, ich weiß nicht wann, die hat er auch getragen. Das heißt, der Herr Jesus hat wirklich die ganze Schuld getragen. Und darum wird jeder, der an dieses Opfer glaubt, kommt völlig zur Ruhe. Weil er weiß, das ganze Leben ist vor Gott geordnet. Das ist eben, was der Römerbrief umschreibt mit Rechtfertigung. Dass Gott einen Menschen durch Glauben gerecht spricht. Weil alles, Vergangenheit und Zukunft, ist vor Gott vollständig geordnet und geregelt. Und das ist ein Teil des neuen Bundes. Die völlige Vergebung. Ich werde ihre Sünden nie mehr gedenken. Also, da wird verheißen, Israel soll einmal völlig zur Ruhe gelangen, nicht mehr abhängig sein von einem Yom Kippur zum anderen, sondern in dem Opfer des Messias zur Ruhe kommen. Und, ja?
War dieser Vers nicht auch Anlass für Luther, gegen den Ablass handeln zu sein? Durch Glauben wird man gerecht?
Ja, genau, das war ja der Auslöser für alles. Seine große Frage war, wie kann ich bin so ein verdorbener Mensch, wie kann ich einen gnädigen Gott haben? Denn er wusste um Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und erst als er erkannt hat, der Herr Jesus hat den ganzen Zorn Gottes gestillt am Kreuz, dann kam er zur Ruhe. Und das allein durch Glauben, ohne einen Beitrag von unserer Seite. Und das ist ja eben auch die falsche katholische Lehre, dass man das gesagt wird, ja, der Gläubige, ihm wird auch Christi Werk angerechnet, aber das reicht nicht. Jetzt muss er Dinge vollbringen und mit jeder guten Tat und auch mit jedem Ablass und so weiter, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wird immer ein bisschen Gnade eingetröpfelt. Aber man hat nie alles. Und darum, wer kennt einen Katholiken, der wirklich zur Ruhe gekommen ist? Das gibt es nicht. Dann wäre er kein Katholik mehr. Der Katholik kann nie zur Ruhe kommen. Er wird ständig auf Trab gehalten, etwas zu leisten. Und er weiß auch, wenn eine Todsünde geschieht, dann wird alles gelöscht und dann kann man wieder bei Null beginnen. Das wäre also wie ein Bankkonto. Die Bank geht ein und alles ist am Boden. Ja? Da hat man auch alles weg. Und dann kann man wieder von vorne beginnen. Und so ist diese ständige Unruhe, diese ständige Unsicherheit. Und das gilt auch für den Papst selbst. Ich habe jetzt schon ein paar Mal dieses Beispiel angeführt, als Papst Johannes Paul II. Gestorben war, dann hat man gesagt, jetzt müsste man für ihn beten. Ja, weil dann kommt das Fegefeuer. Es gibt keine Ruhe, nicht mal beim Tod. Und das ist die frohe Botschaft. Es gibt wirklich Ruhe, wo man völlig in Christus und in ihm allein ganz abschließen kann. Weißt du, Gott ist nicht mehr zornig gegen mich. Er hat gar nichts mehr gegen mich. denn am Kreuz ist alles bereits bezahlt worden. Und es ist abgeschlossen. Das wird nicht in Phasen noch weitergeführt. Aber genau das ist auch der Punkt in der katholischen Lehre, da wird dann ständig das Opfer nochmals wiederholt. Angeblich mit der Messe. Anstatt zu sehen, nein, dieses Opfer ist ein für allemal fertig, vollendet. Und der Herr hat selber gesagt, Tetelestai. Es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Ja, also so haben wir diese Segnungen des neuen Bundes. Und die Gemeinde hat diese Segnungen alle auch bekommen. Und darum nennt Paulus sich in 2. Korinther 3, können wir das aufschlagen, Diener des neuen Bundes. Paulus schreibt den Korinthern in 2. Korinther 3, Vers 2, da sollte jemand vorlesen am Mikrofon. Bis Vers 6.
Also Kapitel 3, 1 bis 6.
2 bis 6, ja. Ja.
Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Bild Christi seid.
Ein Brief Christi seid,
ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig.
Jawohl. Also hier erklärt Paulus, das ist jetzt genau geschehen bei den Korinthern, dass eben Gottes Geist Gottes Gebote in ihr Herz eingeschrieben hat. Das ist der erste Segen des neuen Bundes. Und Paulus nennt sich zusammen mit den Mitarbeitern, Vers 6, der Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes. Und indem der Apostel Paulus von Ort zu Ort gegangen ist, das Evangelium verkündigt hat, Menschen kamen zum Glauben, wurden wiedergeboren, haben eine neue Beziehung zu Gott bekommen, indem sie auch zu dem himmlischen Eigentumsvolk gehören, haben eine Erkenntnis Gottes bekommen und völlige Vergebung. So hat er diese Segnungen des neuen Bundes weitergegeben, als Diener des neuen Bundes. Aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn man sagen würde, der Bund wurde mit der Gemeinde geschlossen. Das wurde er nicht, aber die Gemeinde hat diese Segnungen. Und wichtig, noch viel mehr dazu. Das sind nicht die Segnungen der Gemeinde, sondern das sind Segnungen der Gemeinde. In Epheser 1, Vers 3 lesen wir in Ergänzung Folgendes. Wer liest Epheser 1, Verse 3 bis 4? Wir haben heute ja schon 5 bis 7 gelesen, jetzt kommt noch 3 bis 4 dazu.
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe, und uns vorherbestimmt hat, zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten.
Jawohl, bis hierhin. Also, hier wird gesagt, dass Gott, der Vater, gepriesen sei, weil er uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Also nicht nur diese vier, sondern jede Segnung, die es überhaupt gibt, als himmlische Segnung. Es wird nicht gesagt mit jeder irdischen Segnung, ja? Sonst müssten wir alle einen Mercedes haben. Ja, natürlich. Aber diese Verheißungen hat die Gemeinde nicht. Die Verheißung für Reichtum, Wohlstand und so weiter. Und darum, weltweit gesehen, sind wir natürlich hier in der westlichen Welt in der heutigen Zeit eine absolute Ausnahme. Das war nie so in der Vergangenheit, dass die Christen so reich waren, wie wir das sind. Und eben nur, gerade wir aus dem Westen, die nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Weltbevölkerung ausmacht, die meisten sind im Elend. Und so sind auch Millionen von echten Christen, die haben gar nichts von Wohlstand. Aber darum ist es auch so schlimm, wenn dann Leute aus dem Westen kommen und ein falsches Evangelium bringen, das Wohlstandsevangelium nach Afrika. Wenn man gläubig wird und wirklich auf die Macht Gottes vertraut und die Autorität in Christus in Anspruch nimmt, dann haben wir ein Recht auf Reichtum, Wohlstand. Und die Massen werden so in der dritten Welt mit dieser Lehre verführt. Aber die Bibel sagt etwas ganz anderes. Mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Und dann werden einige Segnungen hier aufgezählt. Paulus kann nicht mehr aufhören. Das ist der längste Satz im Neuen Testament. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Satz geht bis ans Ende von Vers 14. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Vorhin hat ja jemand diesen Satz vorgelesen. Und schon bei dem ersten Relativpronomen wurde dort in der Übersetzung ein Punkt gemacht. Also gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, Punkt. Er hat uns gesegnet, aber im Grundtext ist, der uns gesegnet hat, es wird angehängt, er kann nicht mehr aufhören. Also eine Satzverschachtelung über all diese Verse hinweg. Sein Herz ist so erfüllt von diesen geistlichen Segnungen der Gläubigen, begonnen mit der Auserwählung vor Grundlegung der Welt. Und zum Beispiel zu Israel sagte Herr Jesus in Matthäus 25, dass ihnen das Reich bestimmt ist von Grundlegung der Welt an. Das kommende messianische Reich. Aber hier vor Grundlegung der Welt, dann die Vorbestimmung zur Sohnschaft und so weiter. Also eine Fülle von Segnungen, aber bei Vers 14 ist Paulus eben noch nicht fertig. Das geht dann weiter, durch den ganzen Epheserbrief hindurch. Und eine Fülle von Segnungen, kann man mal herausschreiben. Was sind die Segnungen der Gemeinde? Und dann sieht man natürlich diese Segnungen des neuen Bundes, die sind wunderbar. Die haben wir auch bekommen, aber noch viel mehr dazu. Und dann sieht man erst, was die Stellung der Gemeinde überhaupt ist. Und man sieht, dass es eigentlich keine höhere Stellung in der Schöpfung gibt als die Stellung der Gemeinde. Höher als Israel, als irdisches Volk, höher als die Stellung der Engel, und zwar aller Kategorien von Engel, von Cherubim über Erzengel und so weiter. Die höchste Stellung hat die Gemeinde und auch die höchsten Segnungen. Ja, ist bis dahin noch eine Frage?
Ja, kurze Frage. Heißt es deswegen von dem Geheimnis, was in der Epheserbrief kommt, das Geheimnis, was verborgen war früher?
Ja, das hängt natürlich mit dem, diese Stellung der Gemeinde hängt zusammen mit den Geheimnissen. In den Paulusbriefen finden wir 8 Geheimnisse. Und die stehen alle in Verbindung mit der Gemeinde. Und zwar sind Geheimnisse Wahrheiten, die im Alten Testament nie mitgeteilt worden sind. Und erst durch das Kommen des Herrn Jesus und besonders durch das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten wurde das den Aposteln und Propheten des Neuen Testaments mitgeteilt. Und alle diese Geheimnisse stehen im Zusammenhang mit der Gemeinde, die im Alten Testament verborgen war und plötzlich als Überraschung mitgeteilt wurde. Aber mit der Erklärung, das war alles schon vor Erschaffung der Welt, war das von Ewigkeit her von Gott festgelegt. Aber nicht bekannt gegeben. Es war verborgen in Gott von Ewigkeit her, sagt Epheser 3, und jetzt ist es geoffenbart worden. Ja, das sind genau diese Geheimnisse und die zeigen eben diese überragende Stellung der Gemeinde. Und da sehen wir auch, wie wichtig es ist, dass man eben Gemeinde und Israel nicht miteinander vermischt. Sonst kriegt man ein totales Chaos im Denken und auch im Glauben. Aber man muss alles an die richtige Stellung setzen und dann hat eben auch Israel seinen wirklichen Platz. Besonders ab dem 4. Jahrhundert kam ja die falsche Lehre auf, die Gemeinde hätte Israel ersetzt. Und jetzt sei eben Israel vorbei, alles hätte die Gemeinde geerbt. Aber kommen wir zurück auf die verlesenen Verse in Jeremia 31. Jetzt haben wir bis Vers 34 behandelt, der neue Bund. Und könnte jemand nochmals lesen, Verse 35 bis 37?
Das Meer erregt, dass seine Wogen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht weichen, spricht der Herr, dann soll auch die Nachkommenschaft Israels aufhören, eine Nation zu sein vor meinem Angesicht alle Tage. So spricht der Herr, wenn die Himmel oben gemessen und die Grundfesten der Erde unten erforscht werden können, dann will ich auch die ganze Nachkommenschaft Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr.
Also hier wird gerade ausgedrückt, dass Gott Israel nie aufgibt als Volk, als Nation. Und zuerst müssten die Naturgesetze aufhören. Wenn wir da lesen von den Ordnungen des Mondes und der Sterne und so weiter, der Begriff Ordnung ist der Ausdruck für im Alten Testament für Naturgesetze. Zum Beispiel in Psalm 119 wird ja das Wort Gottes gepriesen und wir finden ganz viele verschiedene Namen, das Zeugnis, das Wort, die Satzungen und so weiter. Und der Ausdruck Satzungen wird im Psalm 119 auch gebraucht für die Satzungen der Natur. Das sind die Naturgesetze. Hier eben diese Ordnungen. Und wenn also die Naturgesetze in Verbindung mit Sonne und als Lichtquelle am Tag und dann die Lichtquellen in der Nacht, Mond und Sterne und auch das brausende Meer, die Gesetze, die dahinter stecken, wenn die aufhören, was sind das? Das sind unter anderem die Schwerkraft, das Schwerkraftsgesetz. Das in dem Zusammenhang steht. Wenn diese Ordnungen aufhören würden, dann würde Gott Israel verwerfen. Und dann gibt es auch noch weitere Bedingungen. Was müsste geschehen und dann würde Gott Israel aufgeben? Ja, wenn die Himmel oben gemessen, also wenn man das Universum ausmessen könnte, mit dem Hubble-Teleskop ist man wie weit gekommen? Da haben wir ja das Entfernteste damit gesehen. Wie weit ist das? Die entferntesten Galaxien? Ja, es kommt nicht auf den Kilometer drauf an. So ungefähr. Ja, so etwa 15 Milliarden Lichtjahre. Also an Distanz ist das theoretisch, wenn das Licht mit 300.000 Kilometer pro Sekunde 15 Milliarden Jahre unterwegs wäre, dann käme man bis zu den weitest entfernten bis jetzt gesehenen Galaxien. Und das heißt also ein Durchmesser von 30 Milliarden. Ja? Und das ist ja nicht das Ende. Dahinter kommt ja keine Mauer. Also es ist ganz klar, es ist absolut unmöglich. Wir können mit menschlicher Forschung nicht herausfinden, welches die Maße des Weltalls sind. Und wir sind da an einer Grenze angekommen, denn das Licht von den entferntesten Galaxien, die man mit Hubble fotografieren konnte, ist so schwach wie eine glühende Zigarette, Entschuldigung für den Vergleich, aber eine glühende Zigarette auf den Mond von der Erde aus gesehen. Und das konnte man noch fotografieren. Einfach mit ganz langer, offener Linse. Und da kommen also die Photonen, die kommen so blub, blub, rein. Ja, weil die verbreiten sich ja im Raum, nicht wahr? Von der glühenden Zigarette auf dem Mond. Und damit denn die wenigen, die dann wirklich an einem Punkt ankommen, wo man fotografiert auf der Erde, muss man sich vorstellen, an den Punkt ist man gekommen. Also es ist klar, viel weiter ist technisch gar nicht mehr machbar. Und die Bibel sagt, man wird das nie ausmessen können. Und ist das klar? An dem Volk wird auch Israel nie aufgegeben werden, als Nation. Und dann noch ein Vergleich.
Die Grundfesten der Erde.
Unten erforscht werden. Ja, die Bohrungen, die man bis heute gemacht hat mit den modernsten technischen Mitteln, das ist ja nur ein Ankratzen der Erdkruste. Also es ist wirklich praktisch nichts. Also es wäre wie bei einem Apfel, wenn man da in der Schale ein bisschen anbohrt. Aber da weiß man noch nichts über den Kern. Man kann indirekte Rückschlüsse ziehen durch Erdbeben oder auch durch künstlich ausgelöste Schallimpulse. Das sind nur Rückschlüsse, aber es ist klar, das Erdinnere kann wissenschaftlich nicht direkt erforscht werden. Unmöglich. Und die Bibel sagt, wenn man das könnte, dann würde Gott Israel aufgeben. Und dann zum Schluss noch etwas aus Kapitel 33. Vers 23, oder sagen wir Vers 22.
Wie das Heer des Himmels nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen werden kann, ebenso werde ich die Nachkommen meines Knechtes David und die Leviten zahlreich machen, die mir dienen.
Jawohl, also hier wird gesagt, dass es immer Nachkommen von König David geben wird. Und immer Nachkommen von Levi. Und natürlich, der Herr Jesus ist ja aus dieser Stelle, aus dieser direkten Linie von David über Nathan auf Maria, ist er ein Nachkomme von David. Aber da gab es ja unzählige Seitenlinien ab David. Und die haben nie aufgehört zu existieren. Also wenn man die gesamte Judenheit heute genetisch suchen würde, dann ist natürlich ein bedeutender Teil, geht nicht unbedingt in einer geraden Linie, aber über Seitenlinien auf David zurück, beziehungsweise auf Levi. Und da ist die Bedingung, wenn man die Sterne, das Heer des Himmels, zählen könnte. Ja, also so wie man das nicht zählen kann, so wird man auch nie ermitteln können, wie viele Nachkommen aus dem Samen Davids und aus den Leviten es gibt. Und das ist heute klar. Das ist nicht zu ermitteln. Auch die Genforschung ist da noch sehr, sehr in den Anfängen. Man kann nämlich nur die geraden Linien zurückverfolgen. Nur die gerade Vaterlinie, gerade Mutterlinie. Aber würde mich interessieren, die Großmutterlinie, die kann man nicht. Das kommt vielleicht mal auch noch, aber eben so ist es nicht möglich. Und dann Vers 23 bitte.
Und das Wort des Herrn geschah zu Jeremia. Hast du nicht gesehen, was dieses Volk redet, indem es sagt, die beiden Väter, die der Herr erwählt hatte, die hat er verworfen. Und wie sie mein Volk schmähen, dass es vor ihnen keine Nation mehr sei?
Weiter? Ja, weiter. Jawohl. Also hier wird von Leuten gesprochen, die sagen, die zwei Geschlechter, also Israel, die 10 Stämme, Juda, die 2 Stämme, welche der Herr erwählt hatte, die hat er verworfen. Das ist genau die Lehre ab dem 4. Jahrhundert, die dann die katholische Kirche durch die Jahrhunderte festgehalten hat. Israel ist als Nation verworfen worden. Die Kirche hat alles geerbt. Und leider die Reformatoren haben auch noch so gedacht, denn die waren in diesem Punkt noch katholisch. Aber sie haben ja selber gesagt, Ecclesia semper reformanda est. Die Kirche muss immer, ständig reformiert werden. Und darum sind wir heute viel reformierter als die Reformatoren. Denn das prophetische Wort in Bezug auf Israel, das wurde dann in der Folge der Reformation wieder neu entdeckt. Aber hier, wie gesagt, also die, die sagen, der Herr hat Israel, dieses 12-stämmige Volk, auf die Seite gestellt. Was sind das für Leute? Sie verachten mein Volk, sodass es vor ihnen, also in ihren Augen, keine Nation mehr ist. So im Klartext, wie gesagt, das ist völlig falsch. Das ist eine Verachtung Israels als Gottes erwähltes Volk. Und dann wird nochmals betont, eben, die Naturgesetze des Weltalls müssten aufgehoben werden, dann würde Gott Israel verwerfen. Aber das macht er eben nicht. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon über der Zeit. Du musst das nächste Mal. Geht das? Ja. Sonst wird es gerade wieder 5 Minuten länger. Gut, dann wollen wir auch zusammen beten.